Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten.
Es ist Donnerstagabend und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Vorgebirgsmagazins. In Gedanken sind wir alle bei den Menschen in der Ukraine, den schrecklichen Ereignissen. Ja, das ist ja in allen Medien präsent und vielleicht hilft es uns doch allen auch zur Ablenkung, jetzt ein ganz normales Thema anzupacken, was bei uns um die Ecke passiert. Ehrenamtliches Engagement seit vielen Jahren. Denn heute Abend geht es um den Förderkreis Historisches Walber Berg, aber dazu gleich mehr. Am Schluss habe ich noch ein paar Tipps aus dem Vorgebirge für Sie. Ich darf Sie heute durch das Programm begleiten. Mein Name ist Werner Großheitfeld aus Alfter. Ich habe es eben schon kurz angedeutet, heute geht es um den Förderkreis Historisches Walber Berg e.V., der seit 15 Jahren besteht und in dieser Zeit vieles bewegt hat, was mit der Geschichte des kleinen Bornheimer Ortes Walberberg zu tun hat. Walberberg hat eigentlich viel mehr zu bieten, wenn man die Historie genauer betrachtet. Darüber diskutieren nun der Vorsitzende des Förderkreises Historisches Walberberg und der stellvertretende Vorsitzende, und das jetzt im Gespräch mit Otto Ganser.
Ja, jetzt sind die beiden hier bei mir im Studio und ich begrüße den Vorsitzenden Herbert W. Kessler. Guten Abend.
Guten Abend.
Und Jon Stück, den stellvertretenden Vorsitzenden vom Förderkreis Historisches Walber Berg. Auch Ihnen guten Abend und willkommen.
Ja, ebenfalls guten Abend.
Wir sprechen heute über den historischen Förderkreis Walber Berg e.V. Den gibt es schon seit 15 Jahren. Und in dieser Zeit ist von dem Verein viel bewegt worden, möchte ich mal sagen. Und ja, vor allen Dingen, was mit der Geschichte des relativ kleinen Bornheimer Ortes Walberberg zu tun hat. Und Walberberg hat ja eigentlich noch viel mehr zu bieten, wenn man die Historie genauer betrachtet. War das auch ein Grund, die Geschichte durch einen Verein zusammenzutragen, also die Geschichte von Walberberg?
Ja, bestimmt. Es wird einer der initialen Punkte letztlich gewesen sein. Man muss sich ja überlegen, es gibt ja schon sehr lange, schon seit der Mitte des letzten Jahrhunderts Bestrebungen, die Geschichte aufzuschreiben, aber das waren immer so einzelne Aktionen. Es waren interessierte Bürger, die sich gezielt damit beschäftigt haben. Jeder in seiner eigenen Nische, jeder für sich. Und was so gefehlt hat, war wohl das Zusammenführen, das Verbinden, das alles für die Geschichte letztlich dann festzuhalten, für die Nachkommen. Und das dürfte wohl einer der Gründe gewesen sein, weshalb 2007 der Förderkreis gegründet worden ist, auf insbesondere Initiative von Engelbert Wirz, dem es ein persönliches Anliegen war, zu sagen, wir brauchen hier Kümmerer. Wir brauchen Menschen, die sich aktiv um die Geschichte hier bemühen und sie einfach auch festhalten und vielleicht auch weiter erforschen, was es an interessante Sachen hier im Dorfe einfach gegeben hat.
Herr Tück, Sie begleiten das ja auch, ich glaube, relativ von Anfang an, das Ganze. Und jetzt ist ja seit 2 Jahren Corona und in dieser Zeit ist ja vereinsmäßig nicht so viel passiert. Ein paar Sachen haben Sie doch begleiten können. Vielleicht dazu etwas, bevor wir dann nachher etwas zurückschauen auf den Verein, was er vieles Tatkräftiges angepackt hat.
Ja, wir hatten also wegen Corona natürlich wenige Veranstaltungen mit anderen, mit interessierten Bürgern, sondern hatten, also mir ging es zum Beispiel so, dass man manchmal Dinge zu Hause nachforschen konnte, zu dem man nicht gekommen ist. Auf die Art und Weise ist zum Beispiel eine Depesche erschienen über den Berggastsee, was eigentlich gar nicht vorher geplant war.
Bestimmt, ja.
Und wir haben auch zum Beispiel in der Pandemie jetzt gleich zu Beginn, auch zwischendurch jetzt wertvolle Denkmäler betreut, 2 Wegekreuze, die also restauriert worden sind in der Zeit. Und eins wird ja jetzt wahrscheinlich, das waren wir nicht der Urheber, aber da kommen wir vielleicht später nochmal darauf, jetzt am Berggeistsee von Leuten, die das selber entdeckt haben, dass da etwas nicht in Ordnung war, restauriert, wo wir uns mit reingehängt haben als Förderkreis. Das heißt, es sind doch Sachen gelaufen, die im Hintergrund blieben, ohne dass es so in die Öffentlichkeit geriet.
Ja, dann haben Sie ja doch mehr Aktivitäten entwickelt, wie man gemeinhin so denkt in dieser Pandemiezeit.
Ja gut, das Wesentliche, was ja auch eben schon angesprochen war, Archivarbeit ist immer etwas, was man ja lange immer gerne vor sich her schiebt und sagt, es gibt andere wichtige Sachen, die man machen kann. Jetzt hatte man aber keine Ausreden mehr, weil wir im Moment nichts anderes machen konnten. Und deshalb hat sich insbesondere die letzten anderthalb, zwei Jahre das Archiv gefreut, dass da jemand mal entstaubt. Und das Erstaunliche ist auch immer wieder, was an interessante Sachen dabei wieder rausgekommen sind. Und das sind dann Überlegungen dann auch für neue Buchprojekte, für neue Depeschen als Themen, die wir rausbringen können. Und es ist immer wieder interessant zu sehen, was da immer so an Details dann auch mal wieder zum Tragen kommt.
Ja, mir ist auch aufgefallen, dass auch die Homepage vom Förderkreis Historisches Walperberg ja in Arbeit ist. Da ist einiges ein bisschen schon anders. Man kann noch ein paar alte Sachen finden, aber da soll irgendwie was schöner gemacht werden, oder?
Ja, was heißt schöner gemacht werden? Also ich muss dabei sagen, unsere Homepage, die ja seit 2007 auch online ist, ist zugegebenermaßen ein wenig in die Jahre gekommen. Und wir tragen uns eigentlich schon relativ lange mit dem Gedanken, das neu aufzusetzen, ein bisschen moderner zu gestalten, insbesondere auch um neue Medien, Smartphone und auch Tablet zu nutzen. Wenn man unsere alte Website auf dem Smartphone geladen hatte, dagegen war Mäusekino gar nichts. Man konnte ja nichts lesen, weil die ganze Webseite dargestellt worden ist und nicht wie heute eben Spalten, dass man es auch selber noch auf dem Smartphone erkennen kann. Da müssen wir eine Umstellung vornehmen, da sind wir im Moment dran. Ich muss da fairerweise sagen, wir würden es wahrscheinlich immer noch schieben, wenn mir nicht der Systemabsturz passiert wäre und ich die komplette Webseite zerschossen hätte. Deshalb waren wir jetzt genötigt, was Neues aufzusetzen. Auf der einen Seite bin ich dankbar dafür, dass das passiert ist, weil sonst würde ich es wahrscheinlich immer noch weiter schieben. Aber von daher, ja, es soll moderner werden, moderner, damit auch mehr Medien es nutzen können, damit man es auch vernünftiger erkennen kann, alles, was man dort platziert. Und ja, wir versuchen jetzt sukzessive die Inhalte von der alten Webseite auch zu übertragen, was im Moment noch nicht ganz so einfach ist, was aber im Laufe der Zeit einfach kommen soll. Im Moment sind wir eben, ich sag mal, noch im Wartungsmodus, dass wir sagen, wir haben so die aktuellen Seiten, dass wir das sagen, was im Moment aktuell läuft. Aber so das, was man von früher gewohnt war, viele Hintergrunddetails auch zu Walperberg, das ist im Moment halt noch nicht zugreifbar, wird aber, ich denke mal, im Laufe des Jahres kommen.
Ja, in der Zeit haben Sie ja viel gemacht in den 15 Jahren, was ja sehr umfangreich ist. Ich habe es ja eben schon angedeutet. Das sind doch viele Sachen entstanden, entwickelt worden, die Walperberger Bürger oder auch andere Menschen aus der Region sich anschauen können. Es gibt ein Heimatmuseum, es gibt einen Naturkulturpfad, es gibt natürlich den Hexenturm, der war immer schon da, aber den kann man sich jetzt aber seit einiger Zeit, soweit ich weiß, doch mal anschauen, unter bestimmten Bedingungen. Ja, da hat sich ja doch vieles getan und da haben Sie ja vieles mit dazu beigetragen.
Ja gut, das ist grundsätzlich richtig. Es gehört mit zu unseren, sag mal, primären Aufgaben als Förderkreis. Eben beispielsweise den Hexenturm, der ja lange Zeit nicht zugänglich war. Und jetzt mit der Gründung 2007 hatten wir auch das Glück, dass er 2006 instand gesetzt worden war, restauriert worden war. Da hatten sich einige Baumängel gezeigt. Er war also quasi frisch und wir hatten die Möglichkeit, ihn dann entsprechend auch zu präsentieren, was wir auch als erste große Aktion nach unserer Gründung in 2007 getan haben. Im Rahmen des Tag des offenen Denkmals hatten wir da die Möglichkeit gehabt, interessierten Bürgerinnen und Bürgern den Hexenturm zu zeigen. Und das ist etwas, was wir nach wie vor immer wieder gerne tun. Und man könnte meinen, okay, jetzt nach 15 Jahren wäre das Interesse am Hexenturm erlahmt. Jeder müsste ihn mittlerweile gesehen haben, aber dem ist nicht so. Also erstaunlicherweise sind immer wieder Anfragen da, die ausgerechnet sagen, Ja, den Hexenturm, das wäre so ein interessantes Objekt, das würden wir gerne mal von innen uns anschauen und da sind wir auch froh drum und das bieten wir auch gerne an, eben im Rahmen solcher Veranstaltungen wie Tag des offenen Denkmals oder aber auch, wir bieten es zum Teil auch in Führungen an, die übers Jahr dann irgendwann mal angeboten werden und das Interesse ist da immer sehr groß.
Und zwar nicht nur von Werber Berger, sondern wir kriegen oft Nachfragen von außerhalb bis Köln oder Bonn, die aufgrund unserer Veröffentlichungen, die ja bald wieder online wieder da sein werden,
das
wahrscheinlich wieder zunehmen werden, interessierte Einzelpersonen. Und wir gehen da auch gerne darauf ein, wir warten jetzt nicht immer, bis wir einen Termin vorgeben.
Nein.
Das finde ich auch eine sehr schöne Lockerheit, die wir haben, dass wir sagen, wenn da 2-3 Leute sich finden, dann können wir Termine machen. Zumal ich als Pensionär natürlich auch Zeit habe, sowohl Hexenturmführungen und Heimatmuseumsführungen zu der Zeit, wo interessierte Leute das sehen wollen, einzugehen. Das finde ich also auch für mich persönlich so eine schöne Situation, dass ich sagen kann, wann wollt ihr dann gerne hin? Dann können wir uns einen Termin vereinbaren, also dass beide Sachen, Hexenturm und Heimatmuseum, praktisch abrufbar sind, ohne feste Termine, sondern auch Vereinbarungen.
Tja, und ich habe jetzt einen Termin, und zwar Musik zu starten. Bis gleich. Ja, wir sprechen weiter über den Förderkreis Historisches Walber Berg und eben hatten wir ja schon einiges darüber erfahren, was der Förderkreis alles macht. Herr Tück, Sie sind ja da direkt auch familiär mit betroffen oder mittendrin mit der ganzen Geschichte, was das Heimatmuseum, was wir eben schon kurz angedeutet haben, betrifft. Ihr Vater war ein richtiger Sammler und hat viele Sachen zusammengetragen. Er war ja auch Schulleiter von der damaligen Volksschule in Walber Berg.
Mein Vater ist also 1948 nach Walber Berg gekommen und war schon immer historisch interessiert. Und als er in Walber Berg war, hat er in den 50er Jahren sehr genau beobachtet, wo neue Baugruben entstanden. Und hat also alle Scherben, die irgendwo da sichtbar waren und hat eine Zeit lang in der Schule diese Sachen archiviert, hat in sehr engem Kontakt mit dem LVR-Museum dann Sachen begutachtet, teilweise auch Sachen sind da auch in Original hingegangen und die sind dann als Repliken dann zurückgekommen und als mein Vater halt pensioniert war, hat er diese archäologische Sammlung, hat er 1991 der Pfarrgemeinde als Stiftung vermacht, mit der Auflage, dass die für die Öffentlichkeit zugänglich ist dass die Pfarrgemeinde auch einen geeigneten Raum finde. Und so ist sie zunächst im Kirchturm in der zweiten Etage irgendwo gelandet. Und als der Förderkreis 2007 gegründet wurde, haben wir dann gesagt, diesen tollen Schatz, den kann man nicht im Kirchturm verstauben lassen, obwohl das bei archäologischen Scherben nicht so schlimm ist.
Ja.
Und wir haben dann zunächst in der Rheinlaufer Burg, in der neuen,
im ehemaligen Dominikanerkloster,
Rheinlaufer Burg, also haben wir dann einen Raum gefunden in dem jetzigen oder in dem ehemaligen Kapitelsaal, einen sehr schönen Raum eigentlich gefunden, aber nachdem die neuen Besitzer, die Domäne, den Raum für ihre Zwecke gebraucht hat, haben wir dann im Bereich der Pfarrgemeinde im Haus im Garten im Souterrain eine zwar begrenzte, aber doch gut erreichbare Möglichkeit gefunden und haben da zunächst mal als Kern diese archäologische Sammlung meines Vaters praktisch dann betreuen können und auswerten können und auch weiter beschriften können. Aber dann sind dazu auch weitere Sachen dazugekommen. Wir haben uns ja nicht nur darauf archäologische Punkte beschränkt, sondern wir haben sehr viele Fotos im Laufe der Zeit über Walber Berger Geschichte. Wir haben da Ausstellungen gemacht über die Bombardierung von Walber Berg, über den Ersten und Zweiten Weltkrieg, Ausstellungen, die waren alle in diesem Bereich des Heimatmuseums, sodass also das dieses Heimatmuseum heute nicht nur eine archäologische Sammlung ist, woraus es entstanden ist, sondern sehr viele Unterlagen über die Babelsberger Geschichte, auch Dokumenten, Kopien und so weiter da sind. Und ich sag immer, wenn Leute von außerhalb kommen, wir haben auch ein römisch-germanisches Museum.
Ja, das kann man wohl sagen. Das ist ja auch sehenswert, so viele unterschiedliche Dinge. Das sind ja auch viele Fotos und sonstige Dinge ausgestellt. Was kann man denn im Einzelnen noch sehen, außer diesen, was Herr Tück schon gesagt hat, Herbert?
Ja, es ist im Prinzip ein sehr breites Spektrum, was angeboten wird, was ja auch eigentlich die gesamte Geschichte von Babelsberg repräsentiert. Ich sag mal gerne, unser Mammutzahn, gut zugegeben, es ist nur ein Fragment. Also nicht, dass man meint, es wäre so ein kompletter, aber nachgewiesen ein Mammutzahn, ja. Bis hin zu einem Zeiger der 1944 abgebrannten Kirche, ist das Spektrum eigentlich sehr breit gefächert. Man sagen kann, also wirklich von der Urzeit bis in die Moderne, in die Zeit bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Das ist so der Schwerpunkt letztlich. Dazwischen tauchen auch so Nebenkriegsschauplätze auf wie Römer, Franken und was wir sonst noch alles an Sachen haben. Hauptsächlich eben mit Keramik, bei den Römern eben beispielsweise auch Dachpfannen, die also in Babelsberg gefertigt worden sind. Das ist sowieso eins der Hauptgründe. Das Gros der Sammlung sind alles Fundstücke, die aus Babelsberg stammen. Es sind ganz, ganz wenige Exponate dabei, die wir zusätzlich, um einen Bereich, der aus Babelsberg nicht abgedeckt werden konnte, aber für die Erklärung oder für das Interesse in einer Sammlung wichtig waren, sind dazu gesetzt worden. Aber das Gros ist eben alles, was man sagen kann, in diesem Bereich Babelsberg, was auf Babelsberger Gebiet gefunden wurde und dann eben Herrn Tück oder sonstigen letztlich dann zur Verfügung gestellt haben. Und das, finde ich, ist das eigentlich Einzigartige. Nicht nur einzigartig, dass unser Heimatmuseum das einzige in der ganzen Stadt Bornheim ist. Das heißt, es gibt kein weiteres. Allein das, und das hatte der Bürgermeister seinerzeit auch so besonders herausgestellt, indem er sagt, es ist ein einzigartiges Heimatmuseum. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und da sind wir auch stolz drauf. Wir sagen, wir versuchen etwas aus einem Dorf, und Babelsberg ist nach wie vor ein Dorf, etwas darzustellen, was aber eine Bandbreite hat, wo wir uns vielleicht als kleines germanisches Museum gerne präsentieren können. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie fasziniert Besucher sind und sagen, das hätte ich mir nicht vorstellen können, dass so ein, böse gemeint, Kappesdorf, ein solches Museum überhaupt auf die Beine stellen kann mit eigenen Exponaten.
Heute Abend spreche ich mit dem Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden vom Förderkreis Historisches Babelsberg. Und in der ersten halben Stunde haben wir schon vieles über den Verein gehört und vor allen Dingen über das Heimatmuseum, das kleine, aber feine, wie wir gehört haben. Und da ist natürlich die Frage sehr naheliegend, auch mal zu sagen oder einfach auch unseren Hörerinnen und Hörern nahezulegen, immer zu gucken, wenn sie was auf dem Feld oder im Garten oder irgendwo finden, ob das nicht für den Förderkreis Historisches Babelsberg interessant sein könnte. Meistens ist es interessant, wie ich oft erfahren habe. Und das ist ja dann auch etwas, worüber mal nochmal sprechen kann. Und da kannst du, Herbert, einiges, so Beispiele sagen, wie du das erlebt hast, wenn Leute etwas eigentlich wegschmeißen wollten.
Richtig, also das ist immer das Erstaunliche. Also ich sage, Sachen, die Babelsberg zu Babelsberg gehören, indem man sie einfach hier vor Ort findet, sei es Scherben, bei Ausgrabung, wenn man ein Haus baut. Man kennt das hier in Babelsberg, man setzt einen Spaten an und hat irgendwas Römisches auf der Schaufel. Das ist fast in jedem Bereich von Babelsberg so. Und dass man da einfach auch mit offenen Augen dann schaut und dann nicht einfach so die Sachen dann vielleicht wegwirft, weil sie einen im Moment stören. Da wäre es einfach toll, wenn man uns, den Förderkreis, einfach kurz informiert und sagt, ist das vielleicht was Interessantes für euch? Vielleicht was fürs Heimatmuseum, was wir mit ausstellen könnten, wenn es interessant ist. Wir kommen immer vorbei und schauen uns die Sachen gerne an. Auf der anderen Seite Fotos. Einfach nur mal als Beispiel. Wir hatten zuletzt davon erfahren, dass jemand 4 große Reisekoffer einfach weggeschmissen hat. Voll mit Fotos, voll mit alten Postkarten, voll mit Briefen. Was schlimm war in dem Zusammenhang, weil ich bin sicher, viele dieser Unterlagen wären für die Geschichte von Walberberg von großem Interesse gewesen. Da war es halt sehr, sehr schade, uns nicht einfach die Sachen anzubieten. Es sagt, schaut es euch an, was ihr nicht braucht, seid so gut, vernichtet es. Andere Sache, die ihr fürs Archiv brauchen könntet, und vieles dürfte dabei gewesen sein, hätte uns sicherlich auch in der Aufarbeitung der Walberberger Geschichte weitergeholfen. Deshalb da bitte auch uns gerne das zur Verfügung stellen. Wir gehen sehr sorgsam mit den Sachen um, auch mit Sachen, die vielleicht in den eigenen Fotoarchiven, die man zu Hause hat, die würden wir natürlich auch sehr gerne uns anschauen, zumal da, wenn Bereiche fotografiert sind, die jetzt schon in die Mitte des letzten Jahrhunderts zurückreichen, wo oftmals halt nicht so viele Fotos gemacht worden sind. Gerade nach dem Zweiten Weltkrieg, wer hatte schon ein Fotoapparat gehabt? Aber wenn jemand solche Schätze in seinen Unterlagen hat, dann wäre es natürlich toll, wenn wir uns die anschauen könnten, vielleicht sogar das eine oder andere bei uns mit ins Archiv übernehmen können. Also keine Angst, wir nehmen die Fotos nicht weg. Wir machen digitale Abzüge davon. Wir haben sie im Archiv zur Verfügung, aber man bekommt die Originale natürlich unversehrt zurück. Das sind ganz wichtige Punkte. Und was man auch auf jeden Fall vor Augen haben muss, es ist nichts uninteressant auf Fotos. Einfach eine kleine Geschichte dazu. Wir waren bei einem älteren Ehepaar, die uns freundlicherweise ihre Schatzkammer zur Verfügung gestellt haben und gesagt, schaut euch das an. Hatten uns entsprechende Unterlagen zur Verfügung gestellt. Das waren tolle Bilder. Die haben wir uns angesehen. Und dann in dem Nebensatz hieß es dann, ach ja, andere, ich habe das schon mal vorsortiert gehabt. Die anderen habe ich gar nicht genutzt. Und ich bin ja dann immer fies. Meinte dann, komm, dann gib mir doch mal die Sachen, die ihr nicht, so gesagt, die sind nicht so toll. Ja. Die wirklich interessanten Highlights waren genau in diesen Kisten drin, die wir eigentlich so als, ach, die sind sicherlich nicht so interessant, aussortiert wurden, weil man muss einfach sich auch vor Augen halten, das, was vielleicht für einen persönlich im Moment nicht so interessant ist, kann für den Förderkreis etwas sein, was uns bisher noch fehlt. Viele Sachen haben wir natürlich auch von anderen schon zur Verfügung gestellt bekommen, sodass wir da ein gewisses Bild haben. Aber so Kleinigkeiten, sei es ein Wegekreuz, das ein Teil eines Bildes nur ausmacht. Wir haben beispielsweise von einem einzigen Wegekreuz ein Foto durch Zufall gefunden, das im Hintergrund nur erkennbar ist. Aber so haben wir die damaligen Standort dieses Wegekreuz ausfindig machen können, was vorher nicht eindeutig klar war. Und wir konnten es auch noch zeitlich eingrenzen, weil wir wussten, wann die Aufnahme gemacht worden ist. Und so kann man aus vielen kleinen Puzzleteilen die Geschichte Walberbergs viel, viel besser erfahren, ergründen. Und das ist genau das, was wir wollen. Mit diesen Details kommen wir in unserer Arbeit deutlich weiter. Und deshalb wäre es toll, wenn wir solche Daten, solche Fotos, solche Geschichten einfach auch von den Walberberger Bürgerinnen und Bürgern bekommen. Und das ist dann etwas, das wäre eine echte Unterstützung für uns. Und da würden wir uns riesig drüber freuen.
Wie ist das denn, wenn ich jetzt zum Beispiel hier in Merten etwas finde? Wäre das denn für Walberberg dann auch interessant? Hier in Merten gibt es ja kein Heimatmuseum. Also, was macht man damit? Zum Landschaftsverband Rheinland das bringen oder den anbieten? Oder doch lieber zu euch erstmal?
Schwierig. Ich würde dann gemeinerweise sagen, ein eigenes Heimatmuseum aufmachen. Ja. Ich weiß aber auch, wie schwierig das ist. Wir hatten das Glück, dass wir einfach einen entsprechenden Fundus schon hatten. Es würde aber für uns auch schwierig werden, zu sagen, wir könnten ja aus Walberberg dann auf die Gesamtgemeinde Sechtem gehen, ne? Was ja auch ein geschichtlicher Zusammenhang wäre. Aber ich glaube, das würde unsere Räumlichkeiten einfach sprengen. Wir merken ja jetzt auch schon, dass wir uns auf Teile begrenzen müssen, weil wir haben gut 50 Quadratmeter zur Verfügung in unserem kleinen Museum. Und da wird es natürlich dann schwierig, Sachen zu nutzen, die jetzt auch noch außerhalb von Walberberg gefunden worden sind. Das Einzige, wo es vielleicht interessant wäre, ist Bereiche, die wir eben noch nicht bei uns abdecken können, die aber für unsere Sammlung interessant wären, dass man da den Hinweis geben kann, gefunden in Merten als Beispiel, aber es wäre halt für die Chronologie vielleicht von großem Interesse. Ich weiß es nicht. Also
ich würde immer Leuten, wenn die in Merten was finden, rufen uns an. Ja. Würde ich immer raten. Also wir haben Gott sei Dank in Bonn eine tolle Abteilung der Bodendenkmalpflege, wenn es um den Bereich geht. des LVR, die sehr groß, sehr genau, sehr gerne auch kommen und dann einen auch beraten und das nicht als Problem sehen, dass das irgendwo anders hingeht, sondern ich würde dann immer allen sagen, hier, wendet euch daran und lasst euch da beraten. Und dann können die auch sagen, ob es sich um wertvolle Sachen handelt und können eventuell auch für euch dann vor Ort oder auch privat ja Repliken herstellen,
klar,
wenn es dann nicht in ein nicht vorhandenes Heimatmuseum gehen kann.
Ja, jetzt sprechen wir noch über den Förderkreis Historisches Svalbard-Berg, was er alles initiiert hatte in den letzten Jahren. Zum Beispiel Kulturpfad, Kultur- und Naturpfad, das war auch ja eine tolle Geschichte und vor allen Dingen jetzt zur Zeit vielleicht noch wichtiger denn je,
Herbert. Ja, das merken wir insbesondere jetzt Corona, was uns ja in vielem eingeschränkt hat, hat dann wahrscheinlich den Volkssport Wandern wieder ins Laufen gebracht. Und da ist unser Naturkulturpfad etwas, das wir letztlich auch wahrnehmen, dass er gerne angenommen wird. Ich meine, wir haben ihn 2009 ins Leben gerufen und haben 20 historisch interessante Punkte über einen Wanderweg quasi zusammengeführt, dass man so quasi die Geschichte Svalbard-Bergs erlaufen kann. Haben diesen Weg mittlerweile um 5 weitere Stationen noch ausgeweitet, sodass wir jetzt etwa zwischen 9 und 10 Kilometern in der Gesamtlänge zur Verfügung haben mit den historischen Stationen, wo man sich halt an gewissen Orten genau sehen kann, was an Besonderheiten dort stattgefunden hat, was für Orte, was für Gebäude dort standen und dergleichen mehr. Also alles, was mit der Geschichte Svalbard-Bergs zu tun hat, Geschichte begehen. Und das fanden wir auch zu Beginn, als wir den Verein gegründet haben, war es eins unserer ersten Ideen, wo wir gesagt haben, das wäre toll, das umzusetzen. Gut, da waren wir noch ein bisschen blauäugig. Wir hätten nicht erwartet, dass das Ganze wirklich so teuer wird. Aber wir haben es dann 2009 dann doch auf die Beine stellen können und sind froh, dass wir ihn haben, diesen Naturkulturpfad. Und man hat wirklich den Eindruck, er wird auch sehr, sehr gerne angenommen. Dann ja als nächstes einer auch der Gründe, weshalb der Förderkreis ja gegründet worden war, war natürlich die 1050-Jahr-Feier. Und die ist ja dann 2012 über die Bühne gegangen, wo wir letztlich auch heute noch, ja gut, es hört sich vielleicht pathetisch an, von träumen. Denn das war also so ein Fest über ein Jahr, wo wir uns am Anfang wahrscheinlich auch nicht hätten vorstellen können, dass das solch ein Hype wird. Und selbst 10 Jahre später sehe ich da immer noch mit leuchtenden Augen drauf, um sagen zu können, okay, das war was toll, was das Dorf da umsetzen konnte zu dieser 1050-Jahr-Feier, nachdem wir dann im Nachhinein festgestellt haben, dass die 1000-Jahr-Feier hätte ja auch in 62 gemacht werden können, aber da hatte noch niemand die Daten dazu gehabt. Wir haben es halt erst deutlich später rausbekommen, dass der Ort eben schon so alt ist von der Ersterwähnung her. Und da war es schon toll zu sehen, 850 Leute, die einen Festzug veranstaltet haben als ja, Höhepunkt des Jahres, neben den vielen anderen kleinen Festivitäten, die stattgefunden haben mit vielen anderen Vereinen aus dem Dorf. Und in 33 Bildern so die gesamte Geschichte des Dorfes zu präsentieren, bei zum Glück traumhaftem Wetter, haben wir zwar nicht bestellen können, aber ich sag mal, das haben wir bestellt. Und dann auch so viele Leute am Wegesrand, die begeistert zugeschaut haben. Ich sag mal, da zehrt der Verein heute noch von, ja, von dieser Veranstaltung.
Deshalb ist der diesjährige Kalenderjahr auf dem Titelblatt mit 1060 Jahre Svalbard-Berg und dann auch mit der Erwähnung 962 nochmal für alle deutlich geworden, wie alt Svalbard-Berg zumindest ist, mindestens urkundlich.
Ja, und so einen Kalender machen Sie auch jedes Jahr, glaube ich.
Wir haben seit Bestehen des Vereins, das war unser erstes Druckwerk, was wir rausgebracht haben, der Kalender, der jetzt seit 2008 war der erste erschienen. Ja, und der letzte natürlich jetzt für die 22. Er wird auch weiter erscheinen, solange uns die Bilder nicht ausgehen. Also bitte, schöne Bilder brauchen wir immer für einen Kalender, weil Kalender ohne Bilder ist nur halb so schön.
Historische Bilder oder
ja,
welche Bilder
also werden da? Wir gehen primär auf historische Bilder. Moderne Bilder haben wir auch schon präsentiert. Aber wir merken schon, dass die historischen Bilder bei den Walberbergerinnen und Walberbergern eher ankommen, die auch lieber genommen werden. Bei den aktuellen kann man ja selber gucken, wie das aussieht. Da ist das vielleicht nicht ganz so spannend, aber so Bilder, die schon was älter sind, 20, 30, 40, 50, 100 Jahre, alles denkbar, alles möglich, alles auch schon gemacht.
Und aber wenn bei den aktuellen Bildern, dann haben wir sie gegenübergestellt.
Ja. Also diese Eins-und-Jetzt-Vergleiche.
Ja, was das ist ja auch interessant.
Einfach mal zu sehen, so sieht es heute aus, wie sah das früher aus? Und das sind dann manchmal ganz spannende Sachen, die da gegenüberstehen, wo man dann sagt, okay, hätte ich mir so gar nicht vorgestellt. Aber das ist etwas, was eben auch ein Teil des Kalenderprojektes ist, was wir halt machen.
Ja, und für eure Projekte und alles, was damit zusammenhängt, habt ihr auch einen Heimatpreis bekommen.
Ja, das war etwas, was uns 2019 überrascht hat. Natürlich, wir sind aufgefordert worden, wie alle Vereine hier in Bornheim, entsprechend unsere Aktivitäten bekannt zu geben, was wir machen, was wir bisher gemacht haben, was wir planen, und haben uns natürlich sehr darüber gefreut, dass unter allen, die ihre Bewerbungen eingereicht haben, wir dann den ersten Preis bekommen hatten für unsere Aktivitäten für Walberberg. Ja, auch ein Teil natürlich für Bornheim, aber primär natürlich für den Ortsteil Walberberg. Und das hat uns schon stolz gemacht und gesagt haben, okay, wir haben nicht allzu viel falsch gemacht offensichtlich. Und ist für uns natürlich auch Ansporn gewesen zu sagen, das tragen wir jetzt weiter auch in die nächsten Jahre, um zu schauen, was man noch alles entwickeln kann.
Was der Förderkreis Historisches Walberberg aber auch noch gemacht hat, ja, ein Hörbuch.
Ja, Hörbuch. Das ist etwas, was zwar heutzutage relativ häufig vorkommt. Was wir besonders daran gemacht haben, ist, dass wir Mundart auf ein Hörbuch gebracht haben. Eine Sprache, das Berger Platt, ist etwas, was kaum noch gesprochen wird. Ganz, ganz wenige ältere Walberberger beherrschen es noch. Die Jugend, muss man sagen, überhaupt nicht mehr. Und ich fange jetzt auch nicht an, Walberberger Platt zu sprechen. So als Immi sollte man das nicht tun, das wird peinlich. Was aber toll ist, ist auf unseren Hörbuch-CDs sich das anzuhören und zu sagen, wie klingt eigentlich so eine Vorgebirgssprache? Und das haben wir in Geschichten einfach aufgenommen, Geschichten, die auf Walberberger Platt erzählt wurden. Und für all diejenigen, die sich dann unsicher sind, was könnte das denn nun heißen, den haben wir das dann in einem Begleitheft auch noch auf Hochdeutsch dann das, die ganze Geschichte nochmal dargestellt, damit man nicht so ganz vom Weg abkommt und auf einmal meint, da wird von was ganz anderem erzählt, als man eigentlich da hört auf Walberberger Platt. Eine spannende Sache, ist sehr gut angekommen, sowohl bei den Altwalberbergern, aber erstaunlicherweise auch bei vielen Neuwalberbergern, die gesagt haben, hochinteressant. Viele meinten allerdings auch, die Frage ist nicht, welches Land, die Frage ist, welcher Planet, weil die Sprache ist so spannend, auch vom Wortlaut her so schön und so weit weg vom Kölsch, das ist ganz interessant.
Ja, ich kann mich auch noch gut daran erinnern, wir haben ja vor etlichen Jahren das hier in diesem Studio aufgezeichnet für den Förderkreis.
Ja. Von daher und aufgezeichnet eben auch mit Personen, die das Walberberger Platt, ja, ich will mal sagen, mit der Muttermilch aufgesogen haben und das auch so wunderbar präsentieren konnten. Das ist einfach Tolles, da reinzuhören.
Ja, es gibt ganz, ganz viel zu erzählen und wir haben ganz viel erfahren. Aber zum Schluss noch die Frage, wenn sich jetzt Leute für den Förderkreis Historisches Walberberg interessieren, das werden ja vorwiegend dann Walberberger sein, können natürlich auch andere sich für interessieren oder dem Verein beitreten. Ja, wie geht das am besten? Wie kann man den Verein kontaktieren?
Ja, da gibt es natürlich klassischerweise über unsere Webseite. Da stehen also alle Kontaktdaten drauf, also unter walberberg.info. Einfach googeln, dann taucht halt unsere Kontaktadresse auf mit allem Drum und Dran, telefonisch. Man kann sich auch, wenn man das direkt online machen möchte, sich unser Beitrittsformular runterziehen, ausfüllen und dann bei uns einwerfen als Beispiel. Was halt noch nicht geht, ist das online ausfüllen und dann zukommen lassen, weil wir ja immer noch die Originalunterschrift brauchen. Ist halt leider anders im Moment so nicht machbar. Aber das wäre der einfachste Weg, das zu tun. Oder uns kurz Bescheid geben, man möchte gerne Mitglied werden, dann würden wir natürlich auch gerne diese Unterlagen zur Verfügung stellen. Wir freuen uns über jeden, der sich über die Geschichte von Walberberg informieren möchte, und haben auch für dieses Jahr schon wieder neue Mitglieder gewinnen können und freuen uns über jeden, der noch sagt, da wäre ich auch gerne dabei. Sowohl passiv, indem man sagt, ich möchte einfach die Arbeit unterstützen, aber genauso gerne die Aktiven, die sagen, da würde ich gerne mitmachen, würde auch, was weiß ich, gerne den Vorstand bei seiner Arbeit unterstützen, vielleicht sogar selber Teil des Vorstandes werden wollen. Also die Möglichkeiten steht ja jedem Mitglied offen. Und von daher, tatkräftige Hände sind immer gewünscht. Da hat man nie genug von, weil was an Arbeit auf uns zukommt, ist für die 6 Personen, die wir zurzeit im Vorstand sind, schon ganz schön viel. Und da ist Unterstützung immer gern gesehen.
Ja, dann lasse ich das so stehen. Hier im Studio waren der Vorsitzende des Förderkreises Historisches Walberberg, Herbert W. Kessler, und der stellvertretende Vorsitzende Jonst Tück. Wir haben viel über den Förderkreis erfahren. Ich danke Ihnen, ich danke dir für den Besuch im Studio Merten, für die vielen Informationen. Ich wünsche Ihnen und euch weiterhin viel Erfolg bei dem Förderkreis Historisches Walberberg.
Ja, vielen Dank.
Dankeschön.
Dankeschön. Und nach der Musik hat mein Kollege Werner Groß-Heidfeld noch die Veranstaltungstipps aus der Region. Ich sage damit Schluss, wenn Sie möchten. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Otto Ganser.